Das Thema heute Morgen, wir sind ja in unserer Themenserie aufblühende Gemeindekultur leben. Und da gehen wir heute Morgen weiter mit dem Römer 12, Verse 12 und 13. Und diese aufblühende Gemeindekultur oder ein aufblühendes Klima erleben wir ja auch in einem schönen, gesunden Gemüsegarten. Wenn wir in einem Gemüsegarten die sogenannte Mischkultur anwenden, dann setzen wir ein Beet nicht nur Kopfsalat ins andere Kabis und ins dritte noch Fenchel, sondern wir setzen alles Kraut drüber durcheinander. Ganz einfach. Weil die Duftstoffe und die Sekrete, die sie in den Wurzeln ausstoßen, einander fördern. Dann ist eine Reihe nur mit Rüebli und die andere nur mit Lauch. Und die dritte dann vielleicht noch ein Fenchel und die vierte dann Salat. Und in diesem Garten haben wir dann eine aufblühende Kultur. Eine sich gegenseitig fördernde Kultur. Es ist zwar für den Gärtner oder den Gemüsebauer oder den Hobbygärtner extrem anspruchsvoll, was passt dann wirklich zusammen und was fördert sich dann so extrem gut, dass es viel grösser wird. Aber wenn man dann den Dreh mal raus hat, wow, dann kann ich dir garantieren, dann sind deine Salate doppelt so gross. Dein Fenchel, wow, so einen hast du noch gar nie gesehen. Aber es ist, und wenn du dann noch die Calendula, jetzt weiß ich einfach den deutschen Namen nicht dazu, Ringelblume, wenn du dann die Ringelblume noch dazu setzt und hier und da noch ein Blümli, wow, dann geht es noch viel mehr los. Dasselbe Prinzip haben wir dann auch mit den Wildbienen. Die Wildbienen, die kennen wir kaum mehr, weil die sind schon praktisch ausgestorben. Jetzt hat man sie vor einigen Jahren wieder entdeckt. Man hat entdeckt, wenn man ein kleines Wildbienenhaus in die Nähe eines Gemüsegartens oder in die Nähe einer Obstplantage einfach so positioniert, die Öffnung gegen Osten, dann blüht das plötzlich besser. Diese kleinen, millimetergroßen Viecher, die man kaum sehen kann, die haben eine Wirkung auf die Fruchtbarkeit. Das hat man irgendwie vergessen. Und ganz viele schlaue Bauern haben begonnen, so Wildbienenhotels aufzustellen, damit das Ganze wieder besser blüht. Und das Coole finde ich, wir können dieses Prinzip eins zu eins in die Gemeinde übernehmen. Wenn ich heute Morgen so in die Runde schaue, Halleluja, dann habe ich richtig Freude. Du, das ist eine Mischkultur des Gröberen heute Morgen. Hä? Jung, alt, alles durcheinander, groß, klein. Eine Gemeinde ist auch eine Mischkultur, eine sich gegenseitig fördernde Gruppierung. Da fördert einer den anderen. Und wenn wir dann, das steht sogar in der Bibel, du, das sind nicht mal meine Gedanken. Römer 12, die ersten Verse, 1. Korinther 12, da steht, die Gemeinde ist der Leib Christi. Und als Leib, stell dir vor, deine Niere würde heute Morgen sich verabschieden und sagen, du, weißt du was, jetzt habe ich schon 80 Jahre gedient oder 40 Jahre gedient. Du, jetzt habe ich wirklich Ferien verdient. Da hättest du ein Problem. Von jetzt auf sofort. Ist ja gleich. Du würdest innerhalb Sekunden zum Dialysepatient. Du müsstest umgehend ins Spital, weil deine Niere gesagt hat, du, ich gehe mal für eine Woche in die Malediven. Ja, das Problem ist, so verhalten wir uns manchmal. Ja, das braucht mich eigentlich. Nein, komm, es geht auch ohne mich. Aufblühende Gemeindekultur können wir nur leben, wenn wir uns bewusst sind, dass jeder Einzelne entscheidend wichtig ist für den anderen. Und wir uns gegenseitig füreinander eine Ermutigung, eine Stärkung sind. Und wenn wir das sehen, dann leben wir als Gemeinde eine aufblühende Gemeindekultur. Und das ist der Wunsch der Leiterschaft. Ich hoffe, dass es auch dein Wunsch ist, ein Teil darin zu sein. Wir kommen gleich zum ersten Punkt. Eine aufblühende Gemeinde beginnt in mir. In jedem Einzelnen. Genau, jetzt könnten wir auch den Text einblenden und wir lesen ihn gleich zusammen. Es sind nur zwei Verse für alle, die nicht gerne lesen heute Morgen. Kürzer kannst du es fast nicht haben. Römer 12, 12 und 13. Freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht und hört niemals auf zu beten. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Einfache, kurze, klare Worte. Der Kontext, in dem diese Verse stehen, ist ein Kontext von circa 21 Versen, also das ganze 12. Kapitel. Und Paulus steigt im ersten und zweiten Vers im Römer 12 ein und beginnt zu sagen, hey, gib dein Leben als ein lebendiges Opfer, ein Gott wohlgefälliges Opfer hin und beginne in deinem Denken neu zu denken, göttlich, himmlisch, einfach biblisch zu denken. Lass dein Denken erneuern. Und genau das ist der Punkt, der in uns geschehen muss. Ein neues Denken. In Vers 9 oder ab Vers 9 beginnt er dann, Charaktereigenschaften dieses neuen Lebens, dieses neuen Denkens mitzuteilen, aufzuschreiben. Und Lukas hat ja vor 14 Tagen darüber gepredigt, Verse 9 bis 11, und heute ist Vers 12 und 13 dran. Das sind Charaktereigenschaften ungeheuchelter, echter Liebe. Sind Charaktereigenschaften einer aufblühenden Kultur in deinem Leben. Und grundsätzlich könnten wir jetzt sagen, okay, wir können alle lesen, dann lesen wir das mal, was da steht und überlegen uns, was mache ich schon, was mache ich nicht, wo habe ich Mühe. Dann könnten wir eigentlich sagen, gut, schön bist du da gewesen. Aber diese Verse enthalten doch ein, zwei ganz tiefe Wahrheiten, Prinzipien, die entscheidend sind für eine aufblühende Gemeindekultur. Auf den ersten möchte ich ganz kurz prägnant eingehen. Freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Oder in Hoffnung freut euch, sagt die Elberfelder. In Hoffnung freut euch. Liebe Geschwister, wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung auf eine Zukunft, die ist mehr als nur cool. Weil alle, die eine Beziehung mit Jesus Christus haben, die wissen, dieses Leben hier auf dieser Welt, das geht vorbei. Das Leiden, das geht vorbei. Und eines Tages, Halleluja, dann, das muss ich auf Bandisch sagen, tanzen auf der goldigen Straße und kann von dem himmlischen Wein trinken und ein Fest feiern. Nichts Schönes. Und das ist die Hoffnung, liebe Geschwister, die tragen wir in uns herum. Und das ist diese aufblühende Kultur, die in uns sein sollte. Hoffnung, die lebendig ist und die uns so richtig den Pfupf gibt, im Alltag zu überleben. Und jetzt merkt ihr, das beginnt wirklich in unserem Herzen. Wenn was mit dieser Hoffnung nicht stimmt, dann lebst du auch nicht aufblühende Kultur. Dann bist du eher abblühende Kultur als aufblühende Kultur. Wenn deine Hoffnung nicht definiert ist, wenn du in den Tag hineinlebst und dich von Problem zu Problem wie Tarzan von Liane zu Liane hängst, dann erwischst du irgendeine die Liane nicht, dann geht's runter. Diese Hoffnung, und ich spreche hier von Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, diese Hoffnung ist lebendig und sitzt zu Rechten vom Vater. Amen. Halleluja. Und diese Hoffnung ist entscheidend für dein und mein Leben. Und wenn Sie heute Morgen da sind und diese Hoffnung noch nicht in Ihrem Leben ist, dann möchte ich Sie einladen. Bringen Sie Jesus Ihre Lasten. Beginnen Sie mit Jesus über Ihre Rucksäcke zu sprechen, die Sie herumtragen. Situationen, mit denen Sie nicht klarkommen. Sie keine Hilfe erfahren. Fragen, auf die Sie keine Antworten haben. Jesus Christus ist für uns alle gestorben. Und man glaube es oder nicht, aber er will unsere Lasten tragen. Er hat sie bereits mitgenommen ans Kreuz. Und lieber Bruder, liebe Schwester, auch wenn du heute Morgen da bist und Lasten mit dir herumschleppst und eigentlich weißt du, ich wüsste das alles mit dem Kreuz. Ich möchte dich einladen. Diese Last, das ist nicht deine Berufung. Es ist nicht deine Berufung. Deine Berufung ist, das an den Nagel zu hängen und frei herumzulaufen. Das ist deine Berufung. Und wenn Sie es noch nie versucht haben, mit Jesus über Ihre Lasten zu sprechen, dann möchte ich Sie einladen. Heute Morgen ist eine wunderbare Gelegenheit, diese Lasten einfach hier am Kreuz zu lassen. Einfach hier und zu sagen, hey Jesus, dieser Typ hat gesagt, ich gib's und ich darf meine Lasten ablegen. Versuchen Sie es. Geben Sie diesem Jesus eine Chance und sprechen Sie mit ihm über Ihre Lasten. Und ich kann Ihnen versichern, das kann ich, er wird Ihnen antworten. Es wird in Ihrem Leben etwas geschehen. Kommen Sie nach dem Gottesdienst nach vorne und wir beten mit Ihnen. Und lieber Bruder, liebe Schwester, das genau gleiche gilt auch für dich. Diese Lasten gehören ans Kreuz. Wenn diese Hoffnung zugeschüttet ist heute Morgen, dann buddeln wir sie aus nach meiner Predigt. Dann kommst du nach vorne und wir beten und wir schaufeln zusammen, bis die Hoffnung frei ist. Da glaube ich dran. Diese Verse, die fordern uns wirklich heraus. Also mich auf jeden Fall fordern sie heraus. Ich habe mich gefragt in den Vorbereitungen, Stoffi, glaubst du das wirklich? Und ich habe dann einige von euch vor mir gesehen und gedacht, weißt du was, heute Morgen musst du gar nicht nach vorne kommen. Dann machen wir es so, dann kommen vor allem die Senioren mal nach vorne. Die hätten viel mehr zu berichten über diese Verse als ich, junger Schnösel. Da würden Zeugnisse kommen, da würden wir hinausschweben, weil wir so ermutigt sind, was da Gott alles getan hat. Was Gott alles in ihrem Leben getan hat. Wie sie diese Hoffnung vor Augen haben. Wie sie auch in Bedrängnis einfach standfest geblieben sind. Und ihr Leben heute Morgen zeugt ja davon, dass sie standfest geblieben wären. Sonst wären sie ja nicht mehr im Gottesdienst. Ich denke kaum, dass jemand in den Gottesdienst kommt, nur aus Tradition oder einem schlechten Gewissen. Weil das würdest du gar nicht aushalten hier. Wenn du den Herrn nicht liebst, denke ich nicht, dass du einfach kommen würdest. Und in mir löst ihr, liebe Geschwister, immer eine enorme Freude aus. Ich habe letzte Woche Zeugnisse gehört. Halleluja. Wie Menschen diese Liebe, diese Charaktereigenschaften in ihrem Leben einfach sichtbar machen. Und aufstehen und sagen, du, jetzt beginne ich konkret so zu leben und helfe anderen und so weiter. Davon bin ich nämlich überzeugt, dass unser Glaube in irgendwelchen Taten Ausdruck finden muss. Es muss Ausdruck finden. Liebe äußert sich immer in Taten. Liebe Verheiratete, wenn du einfach sagen würdest, du, meine Frau, die weiß, oder mein Mann, der weiß, dass ich ihn liebe, könnten wir ein Webbüro eröffnen, wie lange wärst du wohl verheiratet? Liebe muss sich immer in Taten äußern. Da in Worten wie auch in Taten, ein Blumenstrauß, liebe Männer, das tut gut. Ein Praline, das tut gut. Einfach ein Zettelchen am Morgen, hey Schatz, ich liebe dich, das tut gut. So äußert sich die Liebe in Taten, sie äußert sich konkret. Das ist nicht nur, ja, weißt du, der weiß sowieso, er hat mich ja geheiratet und da ist der Ring und so, ja, der weiß das schon. Hä? Konkret, und so ist es auch im Glauben. Diese Charaktereigenschaften, die müssen bei uns in Fleisch und Blut übergehen. Aufblühend zu leben, eine aufblühende Kultur zu haben, heißt nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen, Halleluja, freut euch im Herrn, mir geht es gut, ich bin ja errettet und dann beten wir in Zungen und alles, yeah, Halleluja, kommen Probleme, heben wir den geistlichen Teppich und hauen diese runter und versorgen sie diese Probleme unter dem Teppich, unter dem geistlichen Teppich. Standfestigkeit, Ausharren, Beharrlichkeit im Glauben, anhaltendes Gebet, das kostet uns etwas, das kostet uns alles. Es ist nicht einfach so, dass du am Morgen aufstehst und sagst, ja okay, heute will ich. Das ist Training. Wie der Sportler, der sich einen Trainingsplan zurecht macht, biegt, wie auch immer. Manchmal mit mehr Freude, manchmal mit weniger Freude. Aber er weiß haargenau, wenn ich diesen Trainingsplan nicht einhalte, komme ich nie ans Ziel. Und erst in dieser Standfestigkeit bewährt sich dann unser Glaube, unsere Liebe auch als echt. Mein Wunsch ist es wirklich, dass Menschen sagen, du, so wie der lebt, das ist wirklich echt. Da könnte ich mir auch noch überlegen, an diesen Gott zu glauben. Mein Schwiegervater hat sowas erlebt. Da kam eine Frau aus deinem Dorf, wo er lebt, und hat gesagt, wisst ihr, ihr seid gute Christen. Sie ist nicht gläubig. Hat gesagt, ihr kümmert euch um die Leute in eurer Umgebung. Also wenn ich mal Probleme habe oder so, oder wenn jemand anders Probleme hat, dann sage ich, geh zu Christ, das sind echte Christen, die kümmern sich um dich. Da wirst du wirklich aufgenommen. Das hat mich schon noch so verwundert. Weil, wow, wenn das jemand aus dem Dorf über dich sagt, die beobachten dich. Hey Leute, wir werden beobachtet. Da stehen Leute an ihrem Stubenfenster mit der Fernglas und schauen, was macht er jetzt? Aha. Ah, schau jetzt, der kümmert sich. Du, der lebt es. Der redet nicht nur, der lebt auch. Oder ist es eben gerade, ah, schau jetzt, tut er wieder. Ja. Er hat schon gedacht, das ist ein Schnurrigeib, oder? Ja, schau jetzt der. Ja. Was wollen wir? A oder B? Uns steht die Wahl offen. Wir wollen keine geistliche Überfliegerkultur in unserer Gemeinde, sondern eine echte aufblühende Lebenskultur, in dem jeder sich bewusst ist, du, das beginnt in mir. Und da soll nicht die Gemeinde mal vorwärts machen und die Gemeinde soll und tut. Sorry, du bist auch die Gemeinde. Jeder, der sagt, du, die Gemeinde sollte, hat vergessen, dass er Teil der Gemeinde ist und insgeheim mit drei Fingern auf sich zeigt und sagt, du, sorry, da habe auch ich versagt. Wir wollen auch keine Überfliegerkultur, die Halleluja, Koralabashando, yes, Lord, alles gut. Und dann dabei vergessen, dass wenn der Nächste, die Sturmanker zu setzen, dass wenn der nächste Sturm kommt, haut es sie um. Standfestigkeit, das ist für mich ein Prinzip, ein zentraler Punkt im Leben eines Christen. Standfestigkeit im Glauben zu entwickeln. Kein 400 Meter Sprinter, sondern ein Marathonläufer zu sein. Der, wenn es auch mal, wenn es nicht rund läuft, immer noch die Hoffnung in sich hat und standfest bleibt in der Bedrängnis und sagt, Herr, du bist meine Hoffnung, du bist mein Heil, du bist mein Fels, meine sichere Burg, Halleluja. Leider erlebe ich immer wieder, dass Geschwister, mit denen ich unterwegs bin, sobald Schwierigkeiten kommen, dass sie sich zurückziehen. Sie ziehen sich zurück, immer mehr zurück, auch in der Beziehung zu ihrem Vater im Himmel. Und plötzlich sind sie weg. Und das finde ich so schade, weil der Bibeltext sagt uns etwas anderes. Nimm diese Schwierigkeiten auf Augenhöhe und sag ihnen, hey, du bist besiegt. Du hast nichts mehr zu suchen in meinem Leben. Wir dürfen das. Wir müssen nicht davonspringen von den Herausforderungen, sondern wir dürfen ihnen ins Auge schauen. Und ich kann euch sagen, ich rede da aus Erfahrung, das ist hart. Das ist wirklich hart. Aber wir haben den Herrn. Freunde, wir haben den Herrn. Wir dürfen mit ihm zusammen in diesen Situationen unterwegs sein. Psalm 23. Und geht es auch durchs dunkle Tal, fürchte ich kein Unheil. Denn dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Da gehst du durch das dunkle Tal mit dem Herrn. Da gehst du nicht alleine. Da gehst du mit dem Herrn durch das dunkle Tal. Und wie kommst du heraus? Wir kennen den Psalm 23, wie er aufhört. Ein reich gedeckter Tisch wartet auf uns. Halleluja! Was für eine Freude! Mit dieser Hoffnung im Herzen durch das Tal des Todesschattens. Weißt du, wie du rauskommst? Halleluja! Siebenmal stärker, als du hineingegangen bist. Ja, ist herausfordernd. Aber ich wünsche mir, dass wir da wirklich, dass jeder Einzelne sich entscheiden kann, doch ich will das. Ich will das. Und jeder Einzelne seine Komfortzone verlässt und einen Schritt aufs unsichere Land macht und sagt, Herr, jetzt wird's kribbelig. Jetzt habe ich Wasser unten dran. Aber Herr, du trägst mich. Weißt du, die Komfortzone, die ist immer wirklich Komfort. Da weißt du haargenau, was kommt und was geht. Du kennst schon den nächsten Schritt. Aber wenn du sagst, du, heute verlasse ich meine Komfortzone. Herr, ich gebe alles. Und du aufs Wasser hinausgehst, dann brauchst du den Herrn wirklich. Weil sonst saufst du ab wie der Petrus. Aber auch da gibt es eine Hoffnung, der Herr streckt die Hand dir entgegen. Halleluja. Sind wir bereit? Ein zweiter wichtiger Punkt, eine aufblühende Gemeinde oder in einer aufblühenden Gemeinde sind die Menschen authentisch. Die leben echte und authentische Liebe. Vers 13 ist eine Herausforderung. An den Bedürfnissen der Heiligen nimmt teil, das ist nach Elberfelder. Oder wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Und dann nach Gastfreundschaft trachtet. Nachdem es sich nun in Vers 12 eher um uns gedreht hat, um unsere Persönlichkeit, dann wendet sich jetzt das Blatt um 180 Grad, der Blick von uns geht weg auf den anderen. Wenn andere in Not sind, dann helft ihnen. Und das verstehen wir ja alle nur zu gut und einige denken, ja, okay, und andere, jawohl, das tue ich schon, Halleluja. Aber dieser Aufruf hat zwei Seiten. Die erste, die verstehen wir, nämlich den Anspruch an uns, helft. Und die andere, lass dir helfen. Denn was nützt es einer Gemeinde, da alle stehen? Wir sind parat. Wo sind jetzt die Notleidenden? Und keiner ist da, der sich helfen lässt. Alle denken, du, mein Problem, da muss gar niemand etwas wissen davon. Geht der andere gar nicht an, was ich für Probleme habe. Und du frisst diese Probleme in dich hinein, du gehst in deinen Problemen selber vorwärts. Und ja, jeder, der dich fragt, sagt, ja, es geht gut, alles klar. Authentisch sein ist eine Herausforderung für uns alle. Bedeutet nämlich, dass wir auch mal sagen, du, heute geht es mir echt scheiße. Jetzt habe ich echt ein Problem. Jetzt knurrt es nicht. In Not zu sein, ist keine Schwäche. Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist keine Schwäche. Hinzustehen und zu sagen, du, jetzt habe ich einfach ein Problem, ist keine Schwäche. Wir müssen ja nicht Seelenstriptease betreiben. Und dann schön, jeder kommt und sagen, es geht gar nicht um das. Es geht darum, dass du einen Bruder oder einer Schwester deines Vertrauens, dein tiefstes, innerstes Herz offenbaren kannst. Und sagen kannst, aber heute geht es mir scheiße. Ich habe so Geschwister. Je nachdem, begegne ich ihnen nicht so gerne. Du, die wissen immer, wie es mir geht. Da kann ich ihnen sagen, hallo. Und die sagen, Stoffi, geht es dir gut? Ja, du, Mama. Die schauen mir in die Augen und sagen, nein. Heute geht es dir nicht gut. Sag ich, doch. Nein. Deine Augen verraten mir was anderes. Ja, okay, ist recht. Es geht mir wirklich nicht gut. Stell dir vor, deine Augen, die verraten immer, wie es dir geht. Du kannst da eine Maske rundherum kleistern. Die Augen, die sind für jeden Kosmetiker unmöglich zu vertuschen. Die Augen, die bleiben die Augen. Außer du schließt sie beim Begrüßen. Aber das macht dann auch einen komischen Eindruck. Versteht ihr, was mein Anliegen ist oder was das Anliegen dieses Textes ist? Es geht nicht darum, dass es uns Wir wollen keine Überfliegerkultur und Halleluja, alles ist gut, freut euch im Herrn, wir haben keine Probleme, ja. Wir sind auch keine Übermenschen als Christen, die keine Hassgedanken über andere haben oder so, die keine Probleme haben mit Macht und Geld, die keine Probleme haben mit Pornografie, Alkohol oder dergleichen. Das sind Probleme, die können durchaus auch in einer Gemeinde vorkommen. Und du musst dich nicht schämen dafür, wenn du mit dem Portemonnaie nicht so recht umgehen kannst oder so. Wenn deine Steuererklärung vielleicht etwas gebogen ist. Oder du mit dem Internet nicht so klar kommst, welche Seiten du ansurfst. Und das betrifft Frauen wie auch Männer. Wir müssen ja diese Dinge nicht hier vorne offenlegen, aber einem Geschwister deines Vertrauens. Oder, und das schmerzt mein Herz, wenn Menschen glauben, sie seien stark, wenn sie können das alleine schaffen, wenn sie durch solche Situationen hindurchgehen. Aber das Schlimme ist, sie sind geknechtet vom Teufel, weil der ihnen immer sagt, du komm, das ist nicht so schlimm, das schaffst du alleine. Nimm sie easy. Aber du bist extrem verletzlich. Du bist angreifbar. Und du tappst immer wie tiefer im Dunkeln herum und weißt nicht mehr, wo geht's durch. Und es ist keine Schande. Aber der Herr, der hat für das bezahlt. Hier. Bring diese Sachen ans Licht. Bring diese Sachen ans Licht und sie werden an Kraft verlieren. Es hat keine Macht mehr in deinem Leben, weil der Herr es besiegt hat am Kreuz. Es ist keine Schande, dazu zu stehen. Es ist keine Schande. Und so werden wir zu einer authentischen Gemeinde, in der nicht alle nur Flieger sind, sondern auch Menschen, die halt mal geknickt daherkommen und sagen, du, heute geht's mir scheiße. Aber ich bin dran. Ich habe einen Bruder oder eine Schwester, mit der bin ich dran. Und das ist nicht einfach. Ich hatte auch so eine Zeit in meinem Leben, das war nicht einfach. Und ich begegne heute diesen Geschwistern immer noch nicht gerne, weil sie dann sagen, du Stuffi, aber. Und wenn der dann fragt, du Stuffi, wie heißt mit dem und dem? Ja. Authentisch. Und stell dir vor, wenn du dich entscheidest, authentisch zu leben, dein Nachbar, weißt du den da? Der beginnt dann plötzlich zu sagen, du, jetzt ist etwas anderes bei dem. Der holt die Frau, die Kinder, sagen, du, schau mal, was mit dem passiert ist. Da geht was in unserem Leben. Da entwickelt sich was. Und wisst ihr, leider ist in unserer Gemeinde, also nicht in unserer, aber also auch in unserer, aber überall in der Gemeindelandschaft das Problem, da wird zu schnell auf die Menschen gezeigt. Du, schau, jetzt hat wieder das Problem, hast du gesehen? Hä? Hat sein Leben auch nicht im Griff. Und es wäre doch viel zu einfach jetzt zu sagen, hey Freunde, drei Finger zeigen dann auf dich. Nein. Oft ist man einfach überfordert mit gewissen Situationen, mit dem Verhalten gewisser Menschen. Man ist einfach überfordert. Man weiß nicht, wie soll ich jetzt da hingehen und mit diesen Personen noch sprechen. Am besten ganz normal. Wir müssen nicht Sünde tolerieren. Wir müssen auch nicht schlechtes Verhalten einfach gut und schön reden. Aber authentisch zu sein, heißt eben auch, du, ich habe ein offenes Haus, komm doch mal auf einen Kaffee und Kuchen zu mir. Du hast ja so gern Kaffee und Kuchen und ich habe den besten Kaffee, weißt du, komm. Und dann sprichst du mit dieser Person. Aber das hat eben wieder damit zu tun, sind wir bereit, unsere Komfortzone zu verlassen, einen Schritt daraus zu machen und zu sagen, okay, ich nehme Anteil an den Nöten, an den Bedürfnissen, an den Leiden meiner Geschwister. Ich gehe mit ihnen. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir als Gemeinde eine authentische Gemeinschaft sind, wo wirklich alle und nicht jemand das Gefühl hat, so wenn ich da in der Gemeinde bin, dann darf ich nicht mal reden über meine Probleme. Sondern eine Gemeinde sind, die Leute mit offenen Armen aufnimmt und sagt, okay, komm Bruder, komm Schwester, wir gehen einen gemeinsamen Weg. Wir nehmen dich an, wie du bist, und wir gehen zusammen einen Weg in die Freiheit hinein. Und das ist immer mein Gebet, dass Menschen in Freiheit leben können. Weil nur der Teufel ist da, um zu knechten, um zu schlagen, um zu rauben und zu zerstören. Und diese Dinge, die ich aufgezählt habe, die zerstören, die bauen nicht auf. Und ich wünsche mir, dass wir ein Beispiel werden für die Menschen hier im Fruttigland in Bezug auf unsere Hoffnung, in Bezug oder im Umgang mit schwierigen Situationen, im Durchhalten in solchen Situationen, im anhaltenden, beharrlichen Gebet, in der Gastfreundschaft, im Anteilnehmen an den Nöten der Geschwister. Und dass jeder seine Position einnehmen kann und sagen kann, doch, nicht die Gemeinde soll, sondern ich. Bei mir fängt es an. Bei mir. Ich entscheide mich in meinem Herzen. Ich will aufblühende Gemeindekultur, Lebenskultur leben. Ich will echte, ungeheuchelte Liebe leben, authentisch leben. Koste es, was es wolle. Aber ich will es und ich mache es. Ich gehe vorwärts. Und dann bin ich überzeugt, und das sage ich jetzt einfach so geradeaus, wird sich in unserer Gemeinde nochmal etwas verändern. Da wird eine erweckliche Gemeindekultur sein, Freunde. Da werden Menschen sein, die sagen, du, zu denen muss ich mal schauen, die haben etwas. Weißt du, ein Bruder von mir, ein geistlicher Bruder von mir, da merken die Menschen schon, wenn sie nach Hause kommen, du, da ist was anders. Und der Lukas Fankhauser, der hat ja auch erzählt in den Intensivtagen, wenn eine Frau, die an seinem Grundstück vorbeigelaufen ist, die hat gemerkt, du, da ist Christ. Wollen wir das? Wollen wir, dass Menschen in unserem Zuhause merken, du, da ist der Herr gegenwärtig. An unserem Grundstück merken, du. Weißt du, ich wünsche mir, wenn die vorbeilaufen, die werden geheilt. Die werden geheilt, stell dir vor. Die werden plötzlich von psychischen Krankheiten, von Lasten geheilt. Wie die Frau, die Jesus so angerührt hat. So mit. Die laufen vorbei, wie der, wenn der, ich glaube, der Petrus war es, mit dem Schatten, du. Das wünsche ich mir. Aufblühende Gemeindekultur. Seid ihr dabei?